ist WDR 2. Es ist 23 Uhr.
Die Nachrichten mit Stefan Fries. Guten Abend.
WDR aktuell.
Israel hat nach eigenen Angaben das Hauptquartier der Terrororganisation Hisbollah im Libanon angegriffen. Es soll sich unter mehreren Wohnhäusern in der Hauptstadt Beirut befunden haben. Nach libanesischen Angaben wurden mindestens 2 Menschen getötet. Unklar ist, ob auch Hisbollah-Chef Nasrallah getroffen wurde. Aus Beirut Ramin Sina für WDR aktuell.
Hassan Nasrallah ist die wichtigste Person innerhalb der Hisbollah. Er hat sie seit Jahrzehnten angeführt. Die haben nie gezweifelt an ihm. Also die Unruhe für den Moment in der Region ist schon sehr, sehr groß, weil viele fürchten, dass der Krieg, der jetzt schon herrscht zwischen der Hisbollah und Israel, dass er sich noch weiter ausweitet.
Die tumultartige Sitzung im Thüringer Landtag von gestern hat Konsequenzen. Der Verfassungsgerichtshof hat das Verhalten des Alterspräsidenten Treutler von der AfD indirekt als rechtswidrig bezeichnet. Die Richter haben ihm Vorgaben gemacht, wie er die Sitzung morgen fortsetzen muss. So muss Treutler Anträge der Abgeordneten zulassen, noch bevor ein Landtagspräsident gewählt ist. Gestern hat er das verweigert. Außerdem haben die Richter entschieden, wenn eine Mehrheit im Landtag die Regeln für die Wahl ändern will, darf sie das tun. Die CDU will schon im ersten Wahlgang einen eigenen Kandidaten für das Amt des Landtagspräsidenten aufstellen. Nach den bisherigen Regeln darf das aber nur die AfD. In der Türkei ist ein Bauunternehmer zu mehreren 100 Jahren Haft verurteilt worden. Ein von ihm errichtetes Gebäude war bei dem verheerenden Erdbeben vor 1,5 Jahren eingestürzt. Dabei kamen 96 Menschen ums Leben. Der türkische Unternehmer soll Bauvorschriften in dem erdbebengefährdeten Gebiet nicht eingehalten haben.
WDR aktuell. Aus dem Stadion.
In der Fußball-Bundesliga hat es ein Torspektakel im Ruhrgebiet gegeben. Borussia Dortmund besiegte den VfL Bochum 4:2. Aus Dortmund Armin Lehmann, WDR Sport.
Es war ein spektakuläres Revierderby mit 6 Toren, mit dem Hauch einer Sensation nach 21 Minuten. Da führte nämlich der VfL Bochum mit 2:0. Bero und De Witt waren die Torschützen. Aber Dortmund hat ja einen Serou Girassi per Kopf kurz vor der Pause, der Anschlusstreffer. Dann holte er einen Elfmeter raus, berechtigterweise nach einer guten Stunde. Emre Can verwandelt diesen sicher zum 2:2. Wieder Girassi mit dem ganz wichtigen Führungstreffer für Borussia Dortmund. Und Metscher macht dann endgültig den Deckel drauf.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht teils kräftiger Regen oder Schauer und starke bis stürmische Böen. 9 bis 4 Grad. Morgen teils bewölkt mit Schauern, teils sonnig, in Remscheid bis 12 Grad, in Attendorn 13 und in Köln bis 18 Grad. Am Sonntag trockenes Herbstwetter mit Sonnenschein und Wolken, 11 bis 16 Grad. Am Montag mehr Wolken, selten Sonne und zeitweise etwas Regen bei 13 bis 17 Grad. Am Dienstag gibt es mehr Wolken als Sonne und dazu wird es öfter nass bei 12 bis 17 Grad. Die Zeit 23.03 Uhr.
WDR 2 Verkehrsservice.
Die A3 Arnheim Richtung Oberhausen ist zwischen Emmerich Ost und Rees wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt. Die A57 Krefeld-Köln ist zwischen Krefeld-Zentrum und Kreuz-Meerbusch wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen ebenfalls bis Montag früh dicht. Die A565 Bonn-Meckenheim ist zwischen Kreuz Bonn-Nord und Poppelsdorf wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis morgen 14 Uhr gesperrt. Und da haben wir nochmal die A565 Bonn Richtung Meckenheim. Die ist zwischen Bonn-Hartberg und Meckenheim Nord nach einem Unfall gesperrt. Also die scheint komplett dicht zu sein. Und mehr Meldungen habe ich nicht. Ich wünsche euch allen unterwegs auch weiter eine gute Fahrt.
Hier ist WDR 2 Pop mit Michael Gebhardt.
Hallo zusammen, The Cure haben einen neuen Song rausgebracht. Wir haben hier in Pop schon mal ausführlich drüber berichtet. Wir werden aber gleich nochmal drauf eingehen und direkt hören über Portugal The Man mit Feel It Still.
WDR 2. Zusammen sind wir der Westen.
It's nothing new.
2. Wir sind der Besten.
Because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? I said, are you gonna be my girl?
WDR 2. Wir sind der Westen.
Sie hat eine Riesenstimme, Mary J. Blige, Be Without You, WDR 2 Pop hier. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Das Frankfurter Tatort-Team um die beiden Kommissare Anna Janicke und Paul Brix verabschieden sich. Am Sonntagabend läuft ihr letzter Fall, aber bei dem steht erstmal ein anderer Mittelpunkt, nämlich Tristan Grünfels, gespielt von Martin Brandt. Der spielt einen Psychotherapeuten, dem ja so langsam das Leben entgleitet und der von einer Katastrophe in die nächste stolpert. Philipp Münscher, WDR 2 TV, über den aktuellen Tatort.
Das ist Tristan Grünfels. Verheiratet, zwei Kinder, von Beruf psychologischer Psychotherapeut. Wenn ihn seine eigene Welt bedrückt, flüchtet er in eine andere.
Grünfels führt gerne Selbstgespräche. Und immer wieder hat er Aussetzer. Langsam, aber sicher verliert er den Kontakt zur Realität.
Ist deine Familie entglitten und du entwickelst eine schizophrene Psychose? Das müsstest gerade du wissen. Such uns Hilfe. Ich habe alles unter Kontrolle.
Du hast längst die Kontrolle verloren.
Und dann löst dieser Grünfels ungewollt eine fatale Kette von Ereignissen aus. Aus Versehen erschlägt er eine Politesse, die ihm einen Strafzettel ausstellen will. So kommt die Frankfurter Kripo ins Spiel.
Also die tote Kollegin vom Ordnungsamt heißt Marion Schweikart, 42 Jahre alt.
Vielleicht eine Tat im Affekt?
Keine Überwachungskameras hier?
Nee, leider nein.
Grünfels kommt wieder zu sich. Er sieht jetzt klar. Er weiß, dass er sich stellen muss. Er geht zum Polizeirevier. Aber da kommt es zu einem kuriosen Missverständnis.
Hallo, Anna.
Tristan, na, wir haben uns aber lange nicht gesehen.
Ich muss dir sagen, Anna.
Ich bin so froh, dass du dabei bist.
Kommissarin Janneke denkt, er sei in seiner Funktion als Psychologe und Seelsorger gekommen. Und Grünfels schafft es einfach nicht, dieses Missverständnis aufzuklären. So gerät er in einen Strudel, der ihn mehr und mehr in den Abgrund reißt.
Tja, da hatte er also einen Menschen auf dem Gewissen. Hatte sich der Polizei nicht gestellt? Wie sollte das alles nur enden?
Matthias Brandt spielt den außer Kontrolle geratenen Tristan Grünfels einfach überragend. Eine Rolle, die ihm ganz offensichtlich großen Spaß macht.
Die Ereignisse hatten Tristan Grünfels nun endgültig zu überrollen begonnen. Sein Leben war zu einem verdammten Schlachtfeld geworden.
So stiehlt er den Kollegen in ihrem letzten Fall natürlich die Show. Immerhin, der Schluss, der gehört Anna Janneke und Paul Brix.
Paul?
Ein Abgang, der irgendwie passt zu diesem Team, dem wir einige der ungewöhnlichsten und mutigsten Tatorte der letzten Jahre zu verdanken haben.
Yeah.
Klassiker aus den frühen REM-Zeiten. The One I Love, WDR 2 Pop hier. Und wir enden diesen Freitag ja mit dem Pop-Moment der Woche, wie ich finde. Nach gefühlt, ich weiß nicht wie viele Jahren, 20, 25 Jahren, gibt's endlich wieder mal einen neuen Song von The Cure. Es wird auch ein neues Album geben. Aber zunächst haben sie mal einen Titel rausgetan. Das ist erstaunlich, weil die Band eigentlich immer wieder getourt ist, hat Konzerte gespielt, aber sie haben nie was Neues gemacht. Das haben sie jetzt geändert. Wie gesagt, es gibt einen neuen Song. Anja Höfer, WDR 2 Info, fasst nochmal kurz für uns zusammen.
Man drückt auf Play und denkt gleich, oh, ist jetzt wieder 1989? Robert Smith, inzwischen 65, klingt wie eh und je, so traurig und so schön. Beim Radiosender BBC feierte der neue Cure-Song als Studioversion Weltpremiere und Fans berichteten der Moderatorin, wie sie sich in festliches Gothic-Schwarz gekleidet vors Radio gesetzt hatten, um andächtig und gerührt zu lauschen.
WDR 2.
Scheint auf die Blocks, hab meinen Avatar gekillt, weil ich selber auf die Party will. Alle Almans können die Moves, oder sie programmieren die Boots. Die AI weiß doch, was sie tut, das Gras ist grün und schmeckt gut. Ey, schwarz-weiß, straight gay, Liebe für alle und für mich selbst. Power to the people, yeah, Frauen holen die Welt. Seh die Zukunft pink, Zukunft pink. Alles gut, mein Kind, ja. Yeah. Alles gut, mein Kind.
All mein Spaß, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du achten. Oh ja, ich seh die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Binge pink mir und dazu ein Drink. Ice pink, Grapefruit und Gin. Ice pink, Grapefruit und Gin. Ice pink, Grapefruit und Gin.
Yeah, yeah. Elon Musk, fick dein Mars-Projekt. Scheiß kalt und Arsch weit weg. Hab Brandenburg entdeckt. Bianchi Bikes, Future Flex. Alles wird super geil, Basta. Frische Musik, frisches Wasser. Alle sind cool mit den Nachbarn. Text me now, I'm a rich motherfucker. Do it yourself, Bauhaus. Keiner braucht bissige Bauhaus. Viehbauern lassen die Sau raus. Gib billige Buden in Downtown. Schmal Smileys auf den Weg. Denn ich mag, was ich seh. Der Himmel ist immer noch blau. Meine süßen Future is now.
Ich seh die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du affen. Oh ja, ich seh die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du affen. Oh ja, ich seh die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Bin pink mir auch dazu ein Drink.
Zukunft Pink, Peter Fox featuring Ines haben wir gehört.
WDR 2, Verkehrsservice.
Die A3 Arnheim Richtung Oberhausen ist zwischen Emmerich Ost und Rees wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt. Die A57 Krefeld-Köln ist zwischen Krefeld-Zentrum und Kreuz-Meerbusch wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen ebenfalls bis Montag früh dicht. Und die A565 aber noch. Bonn-Meckenheim ist zwischen Kreuzborn-Nord und Poppelsdorf wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis morgen 14 Uhr gesperrt. Und mehr Meldungen habe ich nicht. Ich wünsche euch allen unterwegs auch weiter eine gute Fahrt. Und das war's von WDR 2 Pop. Ich heiße Michael Gebhardt. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht. Nächste Woche ist Mike Litt hier und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Zugabe pur.
WDR 2 Zugabe pur.
Die Satire-Show mit dem Rückblick auf die 39. Kalenderwoche. Die windige Woche, die mit dem Herbstanfang.
Sehr windig bis stürmisch, bei Sonne, Wolken, Schauern und einzelnen Gewittern.
Das ist ein Wetter, dem nicht alle standhalten. Weggeblasen vom Mikrofon hat zum Beispiel das Moderatorenteam, das euch sonst an dieser Stelle begrüßt. Unser beliebtes Comedy-Duo
Ricarda Lang und Omid Nuripur.
Daher jetzt am Mikrofon Christoph Thiemann.
Das ist bemerkenswert. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Weiß ich. Aber gut, wenn's mal endlich einer sagt. Und ich habe nur die allerbesten Nummern von den noch besseren Kolleginnen und Kollegen aus der IG Witz und Humor zusammengetragen. Denn hier dabei zu sein,
das ist Ehre, Privileg und Verpflichtung.
Ja, nach den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und zuletzt in Brandenburg am vergangenen Wochenende, da weht ein neuer Wind durch Deutschland. Und dieser Wind weht unter anderem diese alte Volksverhetzungsweise zu uns herüber. So klingt es, wenn junge Arschlöcher einen Höhenflug im Auftrieb ihrer eigenen Darmwinde erleben. Böse, altbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.
Wir reden hier über die Jugend. Auch die hat einen sehr tollen Wahlkampf hier in Brandenburg mitgeleistet. Und auch sie hatten Recht, ausgelassen zu feiern.
Ach so, Entschuldigung. Ja, dann bitte nicht hupen. Deutsche Jugend träumt von millionenfacher Abschiebung. Also gut, dann ist das eben nur die Jugend. Gucken wir mal, was die etablierten Alten in der AfD machen. Denn wenn man denkt, die CDU sei die Partei der alten weißen Männer, die AfD hat immer noch welche, die sind noch weißer und noch älter. Und deshalb war der älteste Sack im Saal des Thüringer Landtags auch einer von der AfD und somit bei der konstituierenden Sitzung der Alterspräsident, wollte ich sagen. Hören wir mal, wie das so gelaufen ist.
Sie schaden hier der Demokratie, indem Sie den Mehrheitswillen dieses Hauses ignorieren, wenn wir nicht die Geschäftsordnung jetzt auch anwenden.
Herr Bühl, ich ermahne Sie zur Ruhe.
Herr Treutler, ich widerspreche vehement gegen Ihre Ausführungen. Herr Treutler, Sie haben jetzt abzustimmen. Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf.
Unterbrechen Sie meine Rede nicht. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf.
Es könnte fast spannend sein, wenn es nicht so traurig wäre.
Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung.
So geht die Freiheit zugrunde. Mit donnerndem Applaus.
Wenn das auch in den anderen Landtagen so wird, na dann wird das ein kalter Herbst. Und für die Ampel in Berlin, so hat es Christian Lindner gesagt, ein
Herbstfest der Überraschungen.
Nein. Das hat der Lindner irgendwie anders gesagt. Ich bin sicher, Tom Beinlich hat's noch genau im Ohr.
Bitte gehen Sie weiter. Hier gibt's nichts zu sehen.
Das Bla der Woche.
Ein bisschen Mitleid mit dem Parteichef sollten wir schon haben. Die können nicht wie wir einfach so enthemmt rumschimpfen. Die müssen, vor allem wenn sie noch im Amt sind, immer auch irgendwo was Positives finden. Hier die Frau Lang von den Grünen noch am Wahlsonntag über die Bundesregierung.
Und dass Robert Habeck ein großartiger Politiker ist, der den Menschen Orientierung geben kann in der Zeit, wo sie sich so unfassbar stark suchen.
Ja, genau sowas meine ich.
Das ist kein Geheimnis.
Nee, klar. Genauso wenig wie der Herr Lindner von der FDP, der dank
stabilitätsorientierter Haushaltspolitik mit mutiger Schwerpunktsetzung
allen zeigt, wo es lang geht.
Von allen wird jetzt Mut verlangt.
Zum Beispiel
Mut, eine neue Dynamik zu entfachen.
Andere würden sagen, Mut in den Sack zu hauen. Aber der Herr Lindner hat ein Händchen für gediegene Formulierungen. Seiner Ansicht nach befinden wir uns nämlich
jetzt in den nächsten Wochen, in diesem Herbst der Entscheidungen.
Das klingt toll.
Herbst der Entscheidungen.
Herbst der Entscheidungen.
Herbst der Entscheidungen.
Herbst der Entscheidungen.
Da kann man auch prima meteorologische Metaphern ranklatschen.
Schon jetzt scheint im Herbst der Entscheidungen Sturm aufzuziehen. Die Ampelkoalition sollte sich anziehen.
Wobei das eigentlich Überraschende an diesem
Herbst der Entscheidungen
ist ja, die FDP hat ihn ausgerufen und zack, die Grünen machen was draus.
Bündnis 90 Die Grünen, unsere geliebte Partei,
braucht neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen.
Da hätte man nicht mit gerechnet, dass die Ampel nochmal auf so ironische Weise Geschlossenheit zeigt. Übrigens, wenn Sie das mit diesem
Herbst der Entscheidungen
albern finden, dann hier der Fun Fact. Die letzte Hart aber Fair Sendung vor der Sommerpause hieß
Sommer der Wahrheit. Was hält die Ampel noch zusammen?
Was das für ein Winter werden wird, müssen wir abwarten. Aber wenn's ein Winter der Apokalypse wird, dann kommt im nächsten Jahr wahrscheinlich das Frühlingsfest der volkstümlichen Wahlergebnisse. Wetten werden angenommen.
Naja, aber der Sommer ist nun endgültig vorbei.
Das macht aber überhaupt nichts, denn auch der Herbst kann wunderschön sein.
Ach, geht so. Ich frag mal kurz Omid Nuripur und Ricarda Lang, wie ihr Herbst so ist.
Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade.
Der gesamte Bundesvorstand legt mit Wirkung zum Parteitag in Wiesbaden sein Amt nieder.
Grüne, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Lass deine Bundesvorsitzenden jetzt zurücktreten und auf den Fluren lass die Jugend los.
Per Brief erklärt der Vorstand der Grünen Jugend geschlossen den Austritt aus der Partei.
Wer jetzt nicht abhaut, der muss lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Sitzungssälen hin und her wandern und unruhig Politik betreiben. Mit Herbstdepression ist nicht zu spaßen. Die Grünen, die sollten sich dringend mal professionelle Hilfe suchen. Sebastian Pulli hat gerade Sprechstunde.
So, Grüne, dann nehmen Sie doch mal Platz. Wie geht's uns denn heute?
Ich weiß nicht mehr wohin. Ich fühle mich innerlich völlig zerrissen. Ich glaube, ich habe eine gespaltene Persönlichkeit entwickelt.
Sie meinen, Sie hören verschiedene Stimmen in Ihrem Kopf?
Ja, genau. Mein inneres Kind möchte, dass ich mich mehr an meine Ideale halte. Aber mein äußerer Erwachsener kriegt ja genau deswegen immer aufs Maul.
Ja, das klingt ja nach einem sehr toxischen Umfeld, ne?
Ja, neulich haben wir da zusammengesessen und irgendwie reden wir gerade immer nur noch über Migranten. Und dann gab's da so viel Druck aus der Gruppe und dann habe ich sogar Grenzkontrollen zugestimmt.
Ja, ist ja gut. Schneuzen Sie sich mal hier in Ihr Stoffeichhörnchen. Was wollen Sie denn eigentlich? Was ist denn eigentlich Ihr Ziel?
Ja, die einen sagen so, die anderen so.
Ah, da melden sich also wieder die Stimmen, ja? Dann versuchen wir doch mal zu schauen, wohin Sie Ihre Persönlichkeit entwickeln könnten. Ja? Sie sind ja viel gemobbt worden. Was, wenn Sie jetzt selber auch einfach mal meckern, einfach mal mit dem Finger auf die anderen zeigen? Ja?
Das macht schon die CDU.
Ja, oder einfach mal bei Ihrer Position bleiben, ne? Egal ob da jetzt ein anderer zustimmt. Das hilft der Selbstsicherheit.
Das macht schon die FDP.
Da ist ja doch ganz viel Wut in Ihnen. Ja? Schon mal drüber nachgedacht, die rauszulassen?
Muss ich wirklich erklären, wer in meinem Umfeld das macht?
Ah, verstehe. Na gut, Sie müssen jetzt natürlich auch nicht sofort eine neue Persönlichkeit entwickeln. Ne?
Wie die SPD. Wissen Sie denn gar keine Lösung für mich?
Nun, es gibt eine sehr vielversprechende Methode, mit der Sie schnell neue Freunde finden. Einfach radikal alle Verbindungen kappen, noch extremer werden und einen neuen Namen draufschreiben. Die Behandlung hat schon bei Frau Wagenknecht super funktioniert.
Wir wünschen gute Besserung. Bleiben wir doch einen Augenblick bei unseriösen Leuten. Ja, aber nicht nur der Deutsche Fernsehpreis ist in dieser Woche verliehen worden. Es gab auch noch diese große Gala aus dem ZDF-Hauptstadtstudio.
Zur Verleihung des Deutschen Gründerpreises 2024 begrüßen Sie die deutschen Sparkassen, der Stern, Porsche und das ZDF. Hier ist die Moderatorin des heutigen Abends, Barbara Hartwig.
Geil, der Deutsche Gründerpreis, viel besser als der Olle Fernsehpreis. Ein Schaulaufen der hippen Startups, quasi die Höhle der Löwen XXL. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf.
Angesichts der Weltlage, die ich täglich berichte, weil ich in der Regel die Nachrichten präsentiere um 19 Uhr im ZDF.
Und genau so muss man's machen, wenn die versammelte deutsche Unternehmerschaft zuguckt. Direkt mal die eigene Sendung gepitcht.
Also angesichts dieser Weltlage braucht man schon eine starke Seele, um nicht den Mut zu verlieren. Aber Abende wie dieser helfen.
Richtig. Abende wie dieser, wo ein BWL-Justus nach dem nächsten sich für ihre neuen Apps einen Preis von Porsche ans Polohemd dübeln lassen. Die helfen wirklich angesichts von Flutkatastrophen, Krieg in Nahost und rechtsextremen Wahlerfolgen in ganz Nahost. Danke. Der Deutsche Gründerpreis, ein fabelhafter Abend. Was der mit Fabelwesen zu tun hat, das erklärt uns die Expertin für die Pflege magischer Geschöpfe, Jana Fischer.
WWW, die wichtigsten Wörter der Welt. Heute
Einhorn. Deutscher Gründerpreis, da will ich selbstverständlich erstmal über ein seltenes Tier sprechen. In Deutschland wurde 2024 bisher nicht ein einziges davon geboren. Dieses Tier, es nennt sich
Einhorn.
Einhorn.
Ein Einhorn.
Und die Ampel wünscht sich mehr deutsche Einhörner. Ich weiß, jetzt schimpfen die Ersten die Grünen wieder, jetzt wollen die auch noch Viecher schützen, die es gar nicht gibt. Aber vielleicht ist das der Zeitpunkt, um zu erklären, der Begriff Einhorn bezeichnet mit mehr als 1 Milliarde Dollar bewertete Start-ups, weil
die sehr selten sind, sehr wertvoll und weil aus ihrem Darm ausschließlich Glitzerstaub kommt. Okay, das vielleicht nicht. Jedenfalls, so landen wir beim Deutschen Gründerpreis. Der beweist, es gibt sie, die innovativen Geschäftsideen aus Deutschland. Aber es passt zur Lage, dass einer der Nominierten schon wieder Insolvenz anmelden musste. Der Start-up-Standort Deutschland bekommt viel Kritik. Zu bürokratisch, zu wenige Fachkräfte, zu wenig Investoren. Um das Geld zusammenzubekommen, gibt es primär zwei Möglichkeiten. A, du hast reiche Eltern. B, du gehst in die Höhle der Löwen und buckelst vor Carsten Maschmeyer. Klar, das ist polemisch überspitzt, aber auch die Regierung sieht Handlungsbedarf und hat jüngst zum ersten Start-up-Summit geladen. Immerhin, die Ampel hat ja auch mal begonnen als so eine Art innovatives Unternehmen. Aber bekanntlich ist dieses Start-up kein Einhorn geworden, mehr so ein dreibeiniger Esel, bei dem alle Beine in eine andere Richtung galoppieren. Dabei hat zumindest eine Person im Kabinett doch schon Erfahrung damit, wie man junge Unternehmen an die Wand fährt. Anders gesagt, wäre Deutschland eine Start-up-freundlichere Nation, vielleicht wäre Christian Lindner heute nicht Finanzminister. Ich sag ja nur. Übrigens, unter den Nominierten beim Gründerpreis ist ein Unternehmen, das künstlichen Fischersatz herstellt. Ich sehe da eine Chance, denn wenn die schon authentischen Fake-Fishing kriegen, vielleicht können die ja wenigstens ein paar echte Einhörner züchten.
Punkt, Punkt, Punkt. Und die gefälschten Fische, das könnte auch ein Fall der drei Fragezeichen sein. Genauso wie und das Super-Einhorn. Aber ich sag's besser nicht zu laut, denn sonst sind das unter Garantie die Titel der nächsten beiden Folgen. Denn Hörspiel 230 und 231 muss ja bald auch wieder einer schreiben. Und nach so vielen Folgen muss jede irgendwie geheimnisvolle Wortkombination genutzt werden, die nicht bei drei auf dem Baum ist. Die Junior-Detektive haben in dieser Woche ein Jubiläum gefeiert, denn vor 60 Jahren ist das erste Buch der drei Detektive erschienen. Anfang der 90er Jahre ist die Serie in ihrem Heimatland USA friedlich eingeschlafen. In Deutschland hat man die Serie aber an die Apparate angeschlossen. Vielleicht auch, weil die Fans immer ins Koma fallen. Denn, mal ehrlich, wer kennt die Enden der Folgen? Die beliebtesten Einschlafhelfer Deutschlands brauchen immer wieder neue Fälle, sodass Justus, Peter und Bob manchmal auch außerhalb der USA ermitteln müssen. Aus sehr aktuellem Anlass zum Beispiel an der Ostsee. Da sind ja sehr finstere Machenschaften im Gange. Ich hau mal die neueste Folge in den Rekorder und schalte den Verstärker ein, damit ihr mithören könnt. Die drei Fragezeichen und die Schattenflotte.
Oh, Mann, ist das schwer.
Just, wieso um alles in der Welt wolltest du mitten in der Nacht an den Strand von Fehmarn? Suchen wir Leute, die ihre Kurtaxe nicht bezahlt haben?
Nein, Zweiter. Hier verläuft die Kadettrinne.
Hä? Kadettrinne? An Wehrübungen habe ich derzeit kein Interesse, Erster.
Ach, Peter, die Ostsee ist zwischen Mecklenburg und den dänischen Inseln sehr flach. Manchmal weniger als 20 Meter tief. Schiffe mit großem Tiefgang kommen hier nur durch, wenn sie in einer tieferen Fahrrinne unterwegs sind. Und das ist die Kadettrinne.
Oh Mann, Just, du redest wieder wie ein Buch.
Jetzt helft mir, das Schlauchboot aufzublasen.
Du willst jetzt raus auf die Ostsee? Wir haben doch zu Hause in Rocky Beach einen viel schöneren Strand.
Ja, aber da gibt es keine Schattenflotte, Peter.
Schattenflotte?
Mhm.
Das klingt aber unheimlich, Just.
Mein Vater schreibt gerade an einem Artikel dazu. Ihr wisst ja, er arbeitet bei einer Zeitung.
Ja, wissen wir.
Jeden Tag fahren hier dubiose Tanker aus exotischen Ländern vorbei, deren Besitzer meist im Verborgenen bleiben. Die Zahl dieser Tanker steigt. Seit dem Krieg in der Ukraine.
Und deshalb willst du jetzt mit unserem Boot raus auf die Ostsee? Es ist stockfinster und saukalt.
Genau, Just. Das hätten wir auch im Hellen tun können.
Was?
Ja, ich habe in der Bibliothek recherchiert, Kollegen. Diese Schattenflotte, die ist ständig in der Ostsee unterwegs. Tag und Nacht.
Also hätten wir gar nicht in der Nacht rausfahren müssen.
Oh, Just. Peter, diese Schattenflotte ist eine echte Bedrohung für das Ökosystem hier an der Küste. Wenn in der engen Rinne zwei Tanker zusammenstoßen, dann könnte es zu einer echten Katastrophe kommen.
Vor allem, weil die Tanker ihre Satellitenortung ausschalten.
Ihre Satellitenortung ausschalten? Aber warum sollten sie das tun?
Na, Peter, denk mal drüber nach.
Just, du willst doch damit nicht etwa sagen, dass diese Tanker von Mr. Putin geschickt werden, um Öl auf dem Seeweg zu schmuggeln?
Spitze kombiniert, Peter. Und das werden wir
Peter?
Mensch, Peter, wo willst du denn hin?
Ohne mich. Ich nehme es von mir aus mit tanzenden Teufeln und flüsternden Mumien auf. Ich gehe in Gespensterschlösser und ich schwimme durch den Phantomsee bis zur Geisterinsel. Aber wenn Mr. Putin dahinter steckt, dann bin ich raus. Just, der Mann ist gefährlich. Und ich meine jetzt nicht so Kinder-Krimi-Schurken gefährlich, sondern ich meine so Novichok, Arbeitslager-Kriegsverbrecher gefährlich. Also auf Wiedersehen.
Peter.
Ja?
Wie lautet das Motto unseres Detektivbüros?
Wir übernehmen jeden Fall.
Na also, und jetzt pumpt gefälligst das Schlauchboot auf.
WDR 2 Zugabe pur. Jeden Freitag neu in der WDR 2 App und der App der ARD Audiothek.
Und dann gab's in dieser Woche noch einen Geburtstag zu feiern. Angela Merkel wurde 70 Jahre alt. Im Juli. Im Juli wurde Angela Merkel 70 Jahre alt, also vor 2 Monaten. Und das wurde erst jetzt gefeiert?
Ich möchte Ihnen allen sehr herzlich danken, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, hier heute gemeinsam in diesem Rahmen deinen 70. Geburtstag, liebe Angela, nachträglich zu feiern.
Verstehe. Friedrich Merz und Markus Söder hatten eingeladen. Da hat Angela Merkel natürlich gesagt, ach, das ist jetzt im Juli ganz schlecht bei mir. Da bin ich mit Joachim wandern. Im August sind wir in Bayreuth bei den Festspielen. Aber irgendwann konnte sie sich dann doch nicht mehr davor drücken. Vor fast 3 Jahren hat sich Angela Merkel aus der Politik verabschiedet und kennt daher auch die Namen der heutigen Akteure gar nicht mehr so genau. Kurz mal hier hinhören, bitte.
Lieber Friedrich Merz, lieber Markus Söhner.
Ja, Markus Söhner oder wie der heißt, der in der ersten Reihe mit dem Ziegenbart sitzt. Der Heini von der CSU eben, den Namen muss ich mir doch nicht merken. Kanzlerkandidat ist doch eh nicht dieser...
Markus Söhner.
Ja, genau der. Warum soll ich mir von dem den Namen richtig aufschreiben? Jetzt mal im Ernst. Nicht die Kanzlerin hatte Probleme mit dem Termin, sondern Friedrich Merz. Der steckt nämlich in einer Zwickmühle. Markus Barth kann's erklären. Gleich nach dieser kleinen Notlüge des Gastgebers.
Es ist uns ganz einfach eine Ehre, diesen Tag für dich heute auszurichten.
Jeder kennt das. Man hat einen lieben Menschen, an den man oft denkt und mit dem man gerne Zeit verbringt. Aber ausgerechnet den runden Geburtstag desjenigen vergisst man dann leider doch. Die CDU hat gerade quasi das umgekehrte Problem. Die hat nämlich schon lange eine Geburtstagsfeier geplant, würde aber am liebsten die Jubilarin vergessen und vor allem möglichst wenig Zeit mit ihr verbringen. Die Rede ist natürlich von Angela Merkel, Ex-Bundeskanzlerin, jetzt gnadenlose Privatmenschin und Gebirgswanderin und mit ihrer Wir-schaffen-das-Attitüde von der aktuellen März-CDU ungefähr so weit entfernt wie der Papst von der ersten Reihe im Rammstein-Konzert. Ausgerechnet Friedrich Merz, weiß Gott, nicht der Erste, an den man denkt, wenn es um warme Worte für die Ex-Kanzlerin oder das Organisieren von launigen Partys geht, hat aber für heute eine nachträgliche Geburtstagsfeier zu Merkels 70. angekündigt. Und ganz Deutschland fragt sich, wie würdigt man denn die Lebensleistung eines Geburtstagskinds, dessen Lebensleistung man am liebsten ungeschehen machen will? Merz, der lobende Worte über Merkel verliert, das riecht ein bisschen nach dem Bauernhoferben, der mit der einen Hand dem greisen Familienoberhaupt für seine Aufbauarbeit dankt und mit der anderen den Heuschober anzündet. Was kann man denn als CDUler überhaupt noch über Angela Merkel sagen, ohne Angst zu haben, noch ein paar Wähler mehr an die AfD zu verlieren? Dass sie den Atomausstieg angestoßen hat? Himmel, nein. Dass sie Deutschland mit harter Hand durch die Corona-Pandemie manövriert hat? Bloß nicht. Dass sie sich 2015 geweigert hat, die Grenzen dicht zu machen? Um Gottes Willen. Ja, man kann noch nicht mal ein harmloses Geburtstagslied für Frau Merkel singen, weil spätestens bei der Zeile »Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein« alle wüssten, dass man lügt. Friedrich Merz bleibt eigentlich nur das zu loben, was Angela Merkel wirklich auszeichnet und was vor ihr noch kein Regierungschef und auch nur die wenigsten ehemaligen Bundesminister geschafft haben, nämlich den konsequenten Abschied, das radikale Mundhalten. Denken Sie nur mal daran, wie oft Gerhard Schröder heute noch sein durch etliche Liter Barolo und noch mehr Säcke voller Rubel verzerrtes Weltbild in irgendwelche Mikros quakt. Da ist Frau Merkel aber aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Und deshalb freue ich mich ein bisschen darauf, Herrn Merz sagen zu hören: Liebe Angela, schön, dass es dich gibt und dass man heute so rein gar nichts mehr davon merkt.
Der amtierende Kanzler Olaf Scholz hat in dieser Woche die italienische Bank UniCredit gerüffelt. Die will nämlich die Commerzbank übernehmen. Die gute, alte Commerzbank, die Bank des deutschen Mittelstands. Und Olaf Scholz findet, das wäre eine unfreundliche Übernahme. Die UniCredit, die hat große Pläne.
Sie will den drittgrößten Bankenkonzern Europas schmieden. Nur die britische HSBC und die Schweizer UBS Bank wären dann noch größer.
Eine Großbank soll es werden.
Die Großbanken sind dafür da, Geschäfte der großen Unternehmen zu finanzieren, auch im Ausland. Hier wäre natürlich ein europäisches Haus eine gute Option.
Ich gebe es offen zu, ich habe keine Ahnung, ob eine Großbank was Gutes ist. Großbaustellen sind meistens ziemlich nervig, Großmütter meistens eher ganz nett. Und ich weiß nicht, wo die Großbank auf dieser Skala einzuordnen ist. Feindliche Übernahmen, die gehen jedenfalls nie ganz schmerzlos über die Bühne. Das lehrt schon die Geschichte.
History Haufner. Geschichte, wie sie wirklich war. Mit Friedemann Weise.
Rotbarsche, die rotesten Rotbarsche im ganzen Königreich. Eben noch geschwommen, gleich schon in der Pfanne. Kommt ran hier, Rotbarsch.
Morgen, Rotbart.
Oh, der Chef von Theos Thunfischtheke persönlich. Was darf's denn sein?
Dein Stand.
Hast du einen Clownfisch gefrühstückt?
Nein, ich mein's ernst.
Du willst meinen Stand kaufen? Und wo soll ich dann meine Fische feilbieten? Hier im Rinnstein?
Nein, die Fische nehme ich auch. Ich sag doch, ich will den ganzen Stand.
Vergiss es, Rotbarsche gibt's seit 4 Generationen auf diesem Markt. Mein Vater, Rotbart der Ältere, hat den Stand von seinem Vater Rotbart, dem noch Älteren, übernommen. Und der wiederum hat...
Ja, ich hab's verstanden. Du verkaufst den Stand nicht.
Richtig verstanden.
Dann hätte ich gern 6 Stiegen Rotbarsch.
Du Witzbold, das ist alles, was ich habe.
Das sehe ich, aber willst du deine Fische hier ausstellen oder verkaufen?
Wir verkaufen, aber nicht alle auf einmal. Das kann ich nicht machen. Ich hab Stammkunden. Die verlassen sich darauf, dass sie mittags noch was kriegen bei mir.
Die können dann ja an meinen Stand kommen. Ich hab dann ja genug Rotbarsch.
Ja, wie? Und ich stehe hier am leeren Stand und schick meine Kunden rüber zu dir?
Du könntest auch Rotbarsch verkaufen.
Aber ich hab dann doch keinen mehr.
Ich könnte dir die Fische hier lassen und du verkaufst sie für mich.
Wie?
Ich zahle dir einen halben Taler am Tag. Das ist mehr, als der Henker pro Kopf kriegt.
Aber der Henker muss davon auch nicht morgens am Hafen 6 Stegen Rotbarsch bezahlen.
Musst du dann auch nicht mehr. Das mache ich ab jetzt.
Und ich?
Du kannst eine Stunde länger schlafen.
Oh, das klingt verlockend.
Siehst du, das hat nur Vorteile für dich.
Am nächsten Morgen.
Kommt dran, Leute. Ab heute gibt's an Theos Thunfischtheke den rotesten Rotbarsch. Bekannt von Rotbarts Rotbarschstand. Kommt ran, Leute.
Morgen, was ist denn hier los?
Ich habe deinen Rotbarschstand direkt neben meinen gestellt.
Das sehe ich.
So können die Leute Thunfisch und Rotbarsch kaufen, ohne über den ganzen Marktplatz laufen zu müssen.
Tolle Idee, dann fange ich mal an.
Nein, noch was. Ich habe gemerkt, ich schaff das hier alleine.
Was?
Du bist entlassen.
Sie hörten, heute vor ein paar hundert Jahren, die erste feindliche Übernahme.
Von der grauen Vorzeit jetzt zurück in die Zukunft. An dieser Stelle schicken wir eigentlich immer unseren temporalen Investigativreporter Tobias Brodovi mit seiner Zeitmaschine los, damit er uns von dort Grüße aus der Zukunft schickt. Aber ich glaube, der folgende Bericht kommt nicht wirklich aus einer Zeit, die noch nicht stattgefunden hat. Ich glaube, diesmal hat Tobias Brodovi in der ersten Bastelstunde der Herbstsaison einfach einmal zu tief am Bastelkleber geschnüffelt.
Künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos, das intelligente Haus, Urlaub im Weltall.
Grüße aus der Zukunft.
Na, Tobi, alles klar?
Bitte?
Hier drüben. Du hast mich gebastelt.
Der Kastanienigel?
Vorhin hast du mich noch Kastanien-Mett-Igel genannt, weil du vor deiner Familie lustig sein wolltest.
Ist doch ein guter Gag, also solider Humor.
Du warst der Einzige, der darüber gelacht hat. Gut, ich habe ein bisschen geschmunzelt.
Ich finde es aber nicht lustig, sondern unheimlich, dass ein Kastanienmännchen mit mir spricht.
Wieso? Wusstest du etwa nicht, was dich erwartet? Schau doch mal auf die Verpackung von den Filamenten.
Philharmonie.
Oder wie du immer fälschlicherweise sagst, Patronen für den 3D-Drucker.
KI-Stanien. Gut, das Wortspiel ist jetzt auch nicht so witzig.
Soll ja auch gar nicht witzig sein. Zumal, wenn man bedenkt, dass es heute im Jahr 2084 keine echten Kastanien mehr gibt.
Herrgott, noch mal,
pst. Oh, ist das etwa ein Geheimnis? Sollen alle hier im Haus denken? Der Wald und die Alleen, der Stadtpark. Das sieht alles noch so aus wie im Jahr 2024.
Du, nee, ganz ehrlich, Ich hab keinen Bock, und schon gar nicht mit einem Kastanienigel, über den Klimawandel zu diskutieren. Oder Schädlinge wegen Klimawandel oder Bakterien wegen Klimawandel.
Aha.
Ist doch okay, wie jetzt alles ist. Die Welt ist noch da.
Das ist eine gesunde Einstellung.
Ja, meine ich auch.
Übrigens, wenn du dir die Augen zuhältst, bist du unsichtbar. Und gleichzeitig verschwinden alle Probleme.
Du bist eine kleine, ausgedruckte Kastanie mit 8 Streichhölzern.
9.
Und mit einer ziemlich großen, belehrenden Moralkeule.
Ja, sorry, ich wollte jetzt auch nicht so von oben herab rüberkommen. Ich weiß, ich bin aus Plastik und Plastik ist im Gegensatz zu euch allen unvergänglich.
Ja, ist okay, komm, aber also du musst auch mich verstehen. Ich habe schon so viele natürliche PVC-Zimmerpflanzen ausgedruckt und bislang hat keine von ihnen irgendwas zur Lage der Natur gesagt.
Würden wir ja gerne.
Aber dann willst du uns vielleicht nicht mehr auf der Fensterbank haben.
Ihr könnt auch sprechen.
Und seit dem Update sogar denken.
Das ist alles total unwirklich. Also da werde ich in meinem Wohnzimmer von einem Kastanienigel angesprochen.
Keine Sorge, ich sag jetzt gar nichts mehr. Nur eine Kleinigkeit.
Ja?
War bestimmt keine Absicht von dir, aber ein Streichholz steckt ausgerechnet in meinem Hintern und das ist auf Dauer... Ach, schon viel besser, danke.
Grüße aus der Zukunft.
Und mit diesem lösungsmittelgeschwängerten Herbsttraum verabschiedet sich Zugabe pur für heute. Am Mikrofon war Christoph Thiemann.
Ich bitte darum, dass die Mikros abgestellt werden, damit ich nicht ständig unterbrochen werde.
Nur einen kleinen Moment, vorher muss ich noch einen Glückwunsch loswerden. Herbert Knebel hat seinen 70. Geburtstag gefeiert. Wobei, Herbert Knebel ist eigentlich erst 1988 geboren. Aber Uwe Lüko, Herbert Knebels Geburtshelfer und alter Ego, der ist 70 geworden. Herzlichen Glückwunsch. So langsam kommt Uwe Lüko in ein Alter, dass es überhaupt nicht auffällt, wenn er beim nächsten Ausflug Herbert Knebels Klamotten trägt.
Ja, und haben wir uns dann für so einen Museumsbesuch entschlossen. Ne? Was ich ganz interessant fand, das waren Bilder von diesen Spaniern, ne? Diesen Pablo Picasso. Weil das Interessante daran war, der Picasso, der hat nicht immer alles direkt so gemalt, wie denn das vor die Flinte gekommen ist, ne? Sondern auch mal so andersrum. Ne? Ja, ich meine, wie kann man das erklären? Sagen wir mal so, der Willi, das ist ein Bekannter von uns, ne? Also der malt auch, ne? Also wenn der mich jetzt malen würde, dann mehr so natürlich, ne? Und bei den Picasso könnte das passieren, dass die Kappe am Bein hängt oder die Brille hätten ganz andere auf, ne? Ja, das war damals wohl schwer in Mode bei den Picasso, ne? Was weiß ich, wie der da drauf gekommen ist. Ich vermute mal einfach, der hat sich irgendwann mal, weißt du, wie das überall vorkommt, hier ordentlich einen gegeben, ne? Kam der nachts nach Hause, stramm wie ein Brett, ne? Und hat sich erst mal gesagt, ach, Papalo, bevor er im Bett geht, lässt er erst mal ein bisschen den Pinsel kreisen, ne? Ist dann da an seine Staffelatur dran und hat sich dann da in halbbesoffenen Kopf einfertig gemacht, ne? Irgendwann hat er sich dann aber auch gesagt, ach, komm, Papalo, lass stecken. Morgen ist auch noch ein Tag, jetzt gehen wir erstmal schön im Bett. Am nächsten Morgen wacht er auf, Sonne runkel, schleppt sich da zu sein Waschbecken hin, kommt an die Staffelatur vorbei, guckt da hin und sagt sich, Lecco Fanny, Kubismus, ja, Schwein gehabt. Naja, auf jeden Fall haben wir uns nachher noch ein Bild ausgesucht, ne, für bei uns am Clubheim an der Wand. Und haben den Student gesagt, er soll uns da ein bisschen einschlagen, weil wer für unterwegs, ne? Wenn man da sagt, ja, das ging nicht. Weil diese ganzen Bildos wären alle unverkäuflich, ne? Ich sag, Mensch, quatsch doch nicht. Wir wollen doch nicht alle, wir wollen nur das eine. Also, was soll das kosten? Da hat er uns den ungefähren Preis genannt. Ich sag, was? Ich sag, was soll das ungefähr kosten? Ja, hör mal, da haben wir uns aber erstmal alle Mann lang um Arsch gesetzt. Ich sag zu dem, ich sag, Student, der Willi, das ist ein Bekannter von uns, der malt auch. Aber meinst du, der wird so eine lange Mark machen wie diese alle hier? Obwohl, die haben das meiste Geld ja auch erst überwiesen bekommen, als die schon mit dem Arsch in die Kiste lagen, die Abzieher, ne? Naja, auf jeden Fall, unterm Strich, muss man schon sagen, war das eine sehr interessante Erfahrenheit da in diesem Museum und für unser Clubheim. Da muss natürlich nachher wieder schön ein Bild von dem Willi gekauft.
Hier ist WDR 2. Es ist 0 Uhr.
Die Nachrichten mit Michael Dreis. Guten Abend.
WDR aktuell.
Im Landtagsstreit in Thüringen hat die CDU in mehreren Punkten Erfolge erzielt. Der Verfassungsgerichtshof erließ eine Anordnung, an die sich der Alterspräsident Treutler von der AfD nun halten muss. Am Donnerstag hatte es wegen seiner Amtsführung Tumulte im neuen Thüringer Landtag gegeben. Nun ist klar, das Parlament darf über die Tagesordnung abstimmen und auch die Geschäftsordnung ändern. Israel greift weiter Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut an. Das Militär rief die Bevölkerung auf, bestimmte Bereiche zu verlassen. Am frühen Abend hatte Israel das Hauptquartier der Terrororganisation Hisbollah bombardiert. Aus Beirut Moritz Behrendt für WDR aktuell.
Es waren mehrere direkt aufeinanderfolgende Explosionen, die Beirut am frühen Abend erschütterten. Dunkle Rauchwolken zogen aus den südlichen Vororten über die Stadt. Eingesetzt wurden dabei offenbar schwere bunkerbrechende Bomben. Einigen israelischen Medien zufolge soll der Angriff Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah gegolten haben. Ob er sich an dem zerstörten Ort aufgehalten hat, blieb zunächst unklar. Die Bomben in Beirut fielen kurz nachdem der israelische Premierminister Netanyahu seine Rede vor der UN-Generalversammlung gehalten hat. Dort hat er angedroht, die Hisbollah weiter zu bekämpfen und zu dezimieren, bis Israel seine Ziele erreicht habe.
Das Unternehmen Volkswagen geht davon aus, dass sich seine wirtschaftliche Lage weiter verschlechtert. Es senkte zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate seine Prognose. Der Konzern erwartet, dass er weniger Autos verkauft und die Gewinne deutlich schmaler ausfallen werden. In den Niederlanden haben Hacker die dienstlichen Kontaktdaten aller Polizisten erbeutet. Darunter sind laut Justizministerium auch die Daten von verdeckt tätigen Ermittlern. Die Polizeigewerkschaft spricht von einem Albtraum. Welche Folgen der Diebstahl der Daten in den Niederlanden haben könnte, ist unklar.
WDR aktuell. Aus dem Stadion.
In der Fußball-Bundesliga bleibt der VfL Bochum weiter ohne Sieg. Die Mannschaft verlor bei Borussia Dortmund 2-4. Aus Dortmund Armin Lehmann, WDR Sport.
Eine Halbzeit lang schnupperte der kleine VfL aus Bochum an der Sensation im Revierderby. Nach 21 Minuten führte der VfL mit 2-0 beim großen BVB. Zur Pause immer noch mit 2-1. Doch Serhou Guirassy drehte fast im Alleingang die Partie, erzielte 2 Tore selbst, holte einen Elfer raus und sorgte für ein bisschen schwarz-gelbe Ruhe am Wochenende. Bochum verspielte zum dritten Mal in dieser